Est-ce qu'on peut dire plus globalement que vous l'aimez pas trop, cette société de 2024, Laurent Gérard?
Ah bah non, je l'aime pas, non. Non, non. Mais ça va, j'ai mes vieux films, j'ai mes vieux disques, j'ai de quoi m'émerveiller d'autres choses.
Mit Millionen Radiozuhörern auf RTL jeden Morgen gehört Laurent Gérard zu den bekanntesten Parodisten Frankreichs. Doch die aktuelle französische Gesellschaft, so sagt Gérard, mag er nicht. Zum Glück habe er ja noch die alten CDs und Filme, um sich in eine andere Zeit hineinzuversetzen. Folge 79 von Frankophil nicht mit Laurent Gérard, aber mit Jean-Marie Magro, der 2024 eine Tour de France erfahren hat. Mehr als 100 Franzosen hat er auf dieser Reise mit dem Rad getroffen und wir sprechen mit ihm gleich auch über den Frankreich-Blues, den Laurent Gérard da angesprochen hat. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Was passiert, wenn man sich aufs Rad setzt, um ein ganzes Land zu verstehen? Jean-Marie Magro, Journalist beim Bayerischen Rundfunk, hat es getan. Er ist 3000 Kilometer quer durch Frankreich gefahren. Von den Alpen bis zur Atlantikküste, durch Vororte, Weinfelder, Schulhöfe und Kirchenruinen. Und er hat mit mehr als 100 Menschen gesprochen. Über Bildung und Banlieues, über Glaube, Republik, Hoffnung. Und darüber, was passiert, wenn das große Versprechen der Französischen Republik an seine Grenzen stößt. Sein Buch Ratatouille ist keine Reiseliteratur, es ist eine politische Tour de France und ein persönlicher Versuch, sich zwischen München und Marseille, zwischen Deutsch und Französisch, zwischen Zweifel und Zuneigung zu verorten. Wir sprechen mit ihm über Elitenreproduktion und katholische Privatschulen, über Antisemitismus, Aufstiegschancen und das Gefühl, als Jude in Frankreich nicht mehr sicher zu sein. Und über einen Mann namens Daniel, der dank eines E-Rennrads und trotz aller Rückschläge wieder Freude am Fahren gefunden hat. Eine Metapher für ein ganzes Land. Diese Folge erscheint zu Ostern, einem Fest der Hoffnung. Vielleicht ist genau das die Frage, die sich durch diese Etappen unseres Gesprächs zieht. Wo steckt sie noch, die Hoffnung für Frankreich und für Europa? Jean-Marie, du bist in München aufgewachsen, aber mit französischen Wurzeln und du hast eben Frankreich im Sattel auf dem Rennrad durchquert. Wann, an welcher Stelle war dir klar, ich will diesem Land nicht nur näher kommen, ich will es wirklich verstehen?
Ich hätte diese Tour de France nicht angetreten, wenn ich nicht mit dem Verlangen ausgestattet wäre, in der Satteltasche oder in den Lungen oder wo auch immer, dass ich dieses Land auch wirklich erkunden möchte. Also der Moment, in dem ich mir dachte, ich möchte ein Buch über Frankreich schreiben und mich wirklich auf die Suche danach begeben, was Französinnen und Franzosen bewegt, der hat schon wesentlich früher eingesetzt und deswegen zögere ich jetzt auch bei der Antwort, weil ich Schwierigkeiten damit habe, das genau zu terminieren. Also dieses Projekt Tour de France habe ich eigentlich schon im Kopf seit über 4-5 Jahren und ich versuchte ständig meinen Fahrradmechaniker Peter, der mich auch auf dieser Tour begleitet hat, dazu zu bewegen, dass er mich begleitet auf so einer Tour de France und er war da auch immer dabei. Anfangs wollten wir eigentlich eben so einen Film drehen und es war auch nicht so akzentuiert Frankreich verstehen, sondern eher kann so ein einfacher Mensch wie ich so eine Tour de France fahren, diese Strapazen überstehen. Und im Laufe der Jahre ist sozusagen diese Erkenntnis eingetreten, so eine Art Katharsis. Naja, so besonders bin ich persönlich ja eigentlich nicht. Lass uns doch lieber mehr über Frankreich erzählen und wie vielseitig, wie vielfältig dieses Land ist, wie viele Themen dieses Land ausmachen, beschäftigen. Ich bin eigentlich nie so ein Verfechter sozusagen der These, dass es eine Volksseele gibt, aber mir fällt dann natürlich schon immer wieder auf, dass Französinnen und Franzosen vielleicht dann eben doch anders schauen auf die Welt als die Nachbarn, die wir sind, eben östlich des Rheins.
Jetzt sagst du, so besonders bin ich nicht, schauen wir lieber auf die Französinnen und Franzosen. Aber ist Ratatouille auch ja so ein bisschen dein persönlicher Versuch, dich als Deutsch-Franzose in diesem Land ja zu verorten?
Es wäre ja jetzt aus meiner Sicht irgendwie komisch zu behaupten, dass ich selbst nicht darauf spekulieren würde, dass dann Menschen meinen Namen mit Frankreich und dem deutsch-französischen Verständnis in Verbindung bringen würden. Also ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen, mich in einer Reihe mit Alfred Grosser und Ulrich Wicker zu sehen. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn eben in den kommenden Jahren häufiger über Deutschland und Frankreich und die Führungsrolle der beiden Länder in Europa gesprochen würde und wenn dann hin und wieder eine Redaktion an mich denken würde und eben auch ganz normale Menschen an mich denken würden und sich fragen würden, wer könnte mir jetzt eigentlich was darüber beibringen, wie das die französische Seite wahrnimmt, wie das die deutsche Seite wahrnimmt und wenn ich dann so als eine Art Brückenbauer eben mich zwischen den beiden Ländern verorten würde, dann wäre eigentlich viel mit diesem Buch schon erreicht. Ob das dann tatsächlich so kommt, das hängt jetzt entscheidend von den Verkaufszahlen dieses Buches, nehme ich mal ab.
Jetzt sagst du oder hast so ein bisschen durchklingen lassen, natürlich sind die Franzosen doch etwas anders als wir Deutschen. Du schreibst im Grunde da in deinem Buch über ein Land voller Widersprüche, das an seine Ideale glaubt, das scheint immer wieder durch, aber auch, ja, wo die Menschen stark an ihre Grenzen stoßen. Wenn du auf deiner Reise einen Moment der Hoffnung erlebt hast, kannst du dich erinnern, wo war der? Gibt es da einen besonderen Moment und wie hat er vielleicht gerochen, wie hat er geschmeckt, wie hat er geklungen? Fällt dir da etwas ein?
Ein Moment der Hoffnung. Ich würde mal sagen, das ist jetzt aber wirklich eine Metapher, die vielleicht im ersten Moment sehr weit hergeholt ist, die sich dann aber vielleicht doch übertragen lässt auf viele Themen. Vor über 8 Jahren jetzt bin ich das erste Mal mit dem Rennrad eine Alpenüberquerung gefahren, von Thonon-les-Bains am Lac Le Mans, also Genfersee, bis runter nach Menton zum Mittelmeer und auf dem Weg ging es dann halt über die großen Pässe, Col de la Colombière, Col du Galibier, Col du Turigny am Ende. Und dort habe ich mich angefreundet mit einem Mann, der weitaus älter ist als ich, Daniel, den treffen wir in Savoyen in diesem Buch, an meinem tiefsten Punkt sozusagen, weil wir kurz davor den Col du Grand Colombier hochgefahren sind und da geht's auch mal 25% Steigungswinkel nach oben und dann, wenn du dann eben schon über 2000 Kilometer in den Beinen hast insgesamt, dann tut das ziemlich weh. Als wir dann bei ihm waren, das ist ein Mensch, der herzallerliebst ist, gastfreundlich, unkompliziert, so eine sehr sanfte, sehr leise, überhörbare Stimme hat, aber trotzdem, so schreibe ich es eben, ein Herz aus Gold einfach hat. Der hatte in den vergangenen Jahren immer wieder gesundheitliche Schwierigkeiten. Der hat mehrere Operationen überstanden, war früher ein sehr, sehr guter Rennradfahrer, ist eben zum Beispiel die Marmotte, das ist so ein Rennen gefahren, wo es 180 Kilometer durch die Alpen geht, bei über 5500 Höhenmetern, also Waden wie Stahl. Durch diese ganzen Operationen und Wehwehchen ist er immer eingeschränkter geworden und hat sich damit eigentlich nie so richtig abfinden können. Er hat dann eben versucht, sich wieder in den Sattel zu schwingen, wieder einen Berg hochzufahren und dann merkte er, es klappt nicht, umkehren. Vielleicht klappt es dann morgen besser, morgen taten die Beine aber dann noch mehr weh als am Tag zuvor. Und so wurde er eigentlich immer mehr eingeschränkt. Und jetzt aber hat er wieder Freude am Rennradfahren erkennen können. Warum? Weil er ein E-Rennrad sich gekauft hat und Motorunterstützung bekommen hat. Er hat also seine eigene Schwäche akzeptiert, sich aber technische Unterstützung geholt, kommt damit jetzt auch wieder besser mit sich selbst zurecht. Was möchte ich mit diesem Bild sozusagen sagen? Frankreich ist nicht mehr die Weltmacht, die sie vielleicht früher mal war. Frankreich kommt damit vielleicht im ersten Moment nicht so sehr zurecht. Ich würde aber denken, so wie Daniel sich vielleicht mit einem E-Rennrad angefreundet hat, könnte man sich in einer neuen Rolle innerhalb der Europäischen Union vielleicht neu erfinden und trotzdem die Geschicke dieser Welt mit beeinflussen. Nicht mehr so wie früher, aber immerhin doch noch etwas. Das ist mein positives Bild.
die Unterstützung der E-Motor, der kommt dann aus Deutschland, oder?
Und aus Polen und aus Großbritannien und natürlich überall sonst noch woher. Also wir Europäer müssen ja insgesamt einfach mehr zusammenstehen, als wir das gerade tun. Das sehen wir jeden Tag, bekommen wir das vorgeführt durch Donald Trump, durch Xi Jinping, durch Wladimir Putin. Also die Herausforderungen werden nicht kleiner und werden nicht weniger. Und in dieser Zeit, das ist aber etwas, was uns allen eigentlich klar sein dürfte, müsste seit einigen Jahren, kommen wir als Einzelne nicht mehr voran, sondern da gibt es eben nur den Weg der Europäischen Union aus meiner Sicht. Zusammen sind wir stark und wie diese ganzen Glückskeks-Sprüche dann eben heißen, aber sie haben einen wahren Hintergrund.
Nun hast du ja nicht nur mit Daniel gesprochen und seinen Umstieg auf das E-Rennrad begleitet sozusagen. Du hast auf deiner Reise durch Frankreich mit über 100 Menschen gesprochen und immer wieder ging es da um die Frage, wie geht es eigentlich dieser französischen Republik, dieser République française? Was würdest du sagen? Ist jetzt eine große Frage, aber wie viel ist übrig vom großen Versprechen, das Frankreich ja so ausmacht, dieses Versprechen, dieser Dreiklang von der Gleichheit, von der Freiheit, von der Brüderlichkeit?
Ja, das ist in der Tat eine sehr große Frage und eigentlich müsste man jedem einzelnen dieser Begriffe eine einstündige Podcast-Folge widmen, fürchte ich. Ich schreibe auf den ersten dutzenden Seiten vor allem über das Thema Egalität, weil es zum Beispiel eben im Paris-Kapitel sehr viel über den Bildungselitismus in Frankreich geht. Also diese Vorstellung der Meritokratie ist in Frankreich eigentlich etwas, das sehr verankert ist. Also Meritokratie bedeutet die Herrschaft der Verdienstvollen, sprich egal wie gut der Geldbeutel unserer Eltern ausgestattet ist, wir alle haben in dieser französischen Republik dieselbe Chance und können alles schaffen, nur aufgrund unseres Wissens, aufgrund unseres Fleißes. Das ist ja das große Ideal, das die Französische Republik seit über 200 Jahren, seit der Französischen Revolution verspricht, eben in Abgrenzung zum Feudalismus, zur Aristokratie und so weiter. Jedenfalls ist dieses Versprechen der Egalität, egal aus welcher Denkrichtung man sich dem annähert, nicht gegeben, weil zum Beispiel 14 der, ich glaube, 20 besten Gymnasien in ganz Frankreich in Paris oder in naher Pariser Umgebung stehen. Von diesen 14 sind dann eben einige, die École publique sind, sprich die eben öffentliche Schulen sind. Das sind dann diese großen Elite-Gymnasien, das Lycée Henri IV habe ich zum Beispiel besucht, wo ich war, und Louis le Grand. Das sind eben so die Aushängeschilder der École publique und dann gibt es viele andere, die privat sind. Dann gibt es sozusagen den ganzen Rest. Auch in Paris gibt es eben sehr viele sehr, sehr schlecht ausgestattete Gymnasien. Mittlerweile ist man eigentlich bei diesen École publique zumindest dahin gekommen, dass sich alle bewerben können, die im 5. Arrondissement von Paris leben und egal welcher Herkunft, diese Schülerinnen und Schüler bekommen dann sozusagen Priorität bei ihren Bewerbungen. Allerdings, dass es eben das Problem gibt, dass manche, die so reich sind, die dann eben nur damit ihr Kind das Lycée Henri IV zum Beispiel besucht, sich eine kleine Wohnung im 5. Arrondissement von Paris mieten, damit ihr Kind dort zur Schule geht. So, das hat nicht viel mit Meritokratie zu tun. Was auch nicht viel mit Meritokratie zu tun hat, ist, dass die ehemalige Bildungsministerin Frau Udéa Castéra gesagt hat, die öffentlichen Schulen bei uns, die sind so mies ausgestattet, dass ich meine Söhne auf das Lycée Stanislas eine Privatschule gebe. Das ist dann eben auch kompliziert, weil eben nicht jeder x-beliebige Mensch sein Kind mal eben auf so ein Elite-Gymnasium, das privat ist und tausende Euro im Jahr verschlingt, schicken kann. Dann kommt eben auch noch dieser Punkt dazu, Abschlussprüfungen, wer schneidet dort am besten ab? Nicht unbedingt diejenigen, die die reichsten Eltern haben, die sich dann Nachhilfe leisten können zum Beispiel, sondern diejenigen, die etwa die Kinder sind von Lehrerinnen und Lehrern. Und da spricht dann zum Beispiel die Sozialwissenschaftler Monique Dagnot, mit der ich ein Interview geführt habe, davon, dass das so eine Art Insiderhandel ist. Dass eben die Kinder von Lehrerinnen und Lehrern am besten die Spielregeln verstehen, wonach diese Prüfungen funktionieren. Und dann kommen sie dann natürlich auf die besten weiterführenden Schulen. Das ist dann ja in Frankreich eben auch mit den Grandes Écoles sehr strikt organisiert. Gibt es ja eben davor noch die Classe Préparatoire, Grandes Écoles. Da sieht man eben schon dieses Versprechen der Egalität, egal wie wohlwollend man draufschauen möchte, ist nicht gegeben.
Aber dieses Versprechen, du transportierst das ja auch in deinem Buch. Ich glaube, die Schulleiterin vom Lycée Henri IV, die sagt, es gibt Talente überall partout. Also es gibt schon noch den Glauben daran.
Es gibt den Glauben, ja. Es gibt den Glauben und ich glaube, dass der eben zum Beispiel auch bei so einer Schulleiterin, der Stéphanie Motta-Garcia von Lycée Henri IV, sehr stark verankert ist. Das ist auch aus ihrer persönlichen Vita so gegeben. Also sie selbst war jemand, die in Marseille in einem HLM, in einem Sozialwohnkomplex aufgewachsen ist und die sich wirklich durch Bildung so nach oben gekämpft hat. Also auch so ein bisschen dieses Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär in den USA transportiert in die Französische Republik. Aber sie selbst sagt, wir haben das Problem, dass unsere Republik Eliten reproduziert. Also diejenigen, die Elite sind, bekommen dann Kinder, die dann auch Elite werden. Und diejenigen, die Kinder bekommen, aber nicht in der Elite sind, haben es umso schwerer, den sozialen Fahrstuhl raufzufahren. Da erkennt man dann eben schon, dass dieses Versprechen der Meritokratie und dann eben auch der Egalität leider nicht gegeben ist. Und man kann natürlich eben aber auch die Frage stellen, war es das jemals?
Aber wenn du sagst, sehr privilegiert sind da eigentlich die Kinder von Lehrern an der Schule. Sagen wir mal so, das ist nicht die gesellschaftliche Führungselite, ne? Die Lehrer. Und wenn die dann die besten Voraussetzungen haben, an die Grande École zu kommen, prestigeträchtige Abschlüsse zu haben, dann findet ja doch eine gewisse Art der Durchmischung statt.
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Also, dass zumindest einzelne Aufstiegsgeschichten immer noch erzählt werden können. Nur ist dann eben auch die Frage, was versteht man unter Egalität? Also ist Egalität eben, also die Gleichheit, die absolute Chancengleichheit und auch Ergebnisgleichheit, also dass jeder und jede, ob jetzt der Vater Kanalarbeiter ist oder beim anderen die Mutter Vorstandsvorsitzende von einem Pharmaunternehmen und beim nächsten dann eben die Eltern Lehrer und Lehrerin sind, dass jede und jeder das Gleiche erreichen kann, weil sie alle an der École publique als Kinder der Republik betrachtet werden, wo eben niemand irgendwelche Vorteile im Wettbewerb sozusagen hat, sondern jeder bekommt die gleich gute Ausbildung und kann sich allein aufgrund seiner inhärenten Talente dann durchsetzen. Ist damit Egalität und eben auch Meritokratie gemeint? Oder begnügt man sich sozusagen damit, dass man einige Aufsteigergeschichten hat, dadurch, dass man eben sehr engagierte Eltern hat und wie bei den Lehrerinnen und Lehrern, die eben die Spielregeln in Anführungsstrichen besser verstehen als die anderen. Und ich glaube, da hat aus meinem Verständnis eben die Französische Republik dann doch einige Defizite.
Stichwort Kinder der Republik. Es gibt auch einen Satz in deinem oder ein Zitat in deinem Buch von deinem Freund, dem jüdischen Filmautor. Ben heißt er, der sagt, in der Schule gibt es keine Christen, Jüdinnen oder Muslime, sondern nur Kinder der Republik. Also dieses klare republikanische französische Versprechen. Aber Ben ist also jüdischen Glaubens, wie gesagt, überzeugter Laizist, schickt seine Kinder aus Sicherheitsgründen auf eine katholische Privatschule. Ist das schon eine Kapitulation vor der Realität oder wie hat er dir das erklärt?
Er hat mir das vor allem sehr aufgebracht erklärt. Also ich habe ihn Ben genannt, er heißt eigentlich anders, weil ich ihn auch schützen wollte, aus guten Gründen. Also das Thema Antisemitismus an Schulen, das ist schon ein großes. Und das war unser erster Abend in Paris. Wir saßen gemeinsam beim Kochen und dann hat er eben den Satz gesagt, mais c'est pas possible que moi je dois rendre mes enfants au Kato. Also es kann doch nicht sein, dass ich meine Kinder jetzt den Katholiken anvertrauen muss, weil er eben seine Kinder tatsächlich auf ein katholisches Privatgymnasium geschickt hat, weil er in Anières lebt. Das ist ein Vorort im Nordwesten von Paris. Und dort meinte er eben, sei einerseits das Lycée, das öffentliche Gymnasium, auf das sie vorher gegangen waren, das sei in einem so schlechten Zustand, dass sie dort erstens nichts lernen würden. Und zweitens hat er eben auch noch wegen des Nachnamens tatsächlich Angst, dass die Kinder irgendwie Mobbing-Opfer werden könnten. Und er sagte tatsächlich auch explizit von muslimischen Kindern. Also der 7. Oktober, das ist eben ein Datum, das auch seine Spuren in Frankreich hinterlassen hat. Wir wissen das ja aus euren Folgen, dass Frankreich sowohl das Land ist, in dem die meisten Jüdinnen und Juden in Europa leben, aber auch die meisten Musliminnen und Muslime in Europa leben. Und dass da etwas aufeinanderprallt, das ist eigentlich also fast schon eine traurige Selbstverständlichkeit, muss man sagen. Und das passiert eben auch in der Schule, beziehungsweise hat er mir gesagt, dass denen jetzt nichts bisher angetan wurde, aber er habe von so vielen Fällen gehört und er habe eine solche Angst, dass er sich zu diesem Schritt gezwungen sah. Das ist eben auch etwas, was von der Sozialwissenschaftlerin Monique Dagnot, mit der ich gesprochen hatte, eben bestätigt wird, dass man sich als Jude sehr gut überlegt, ob man eben sein Kind gerade in eine öffentliche Schule steckt, wo es einen hohen Anteil von Muslimen gibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eben dort etwas passiert, exorbitant gestiegen sei seit dem 7. Oktober 2023.
Dieses Thema der Sicherheit, wie oft ist dir das in den Gesprächen ja sozusagen entgegengebracht worden? Wie oft habt ihr darüber gesprochen? Wie sehr war das Thema Sicherheit in Frankreich, also Angst um das eigene Leben, ein Thema, was du behandelt hast in den Gesprächen mit den mehr als 100 Gesprächspartnern?
Also was mir eher häufiger begegnet ist als die Angst um das eigene Leben und das eigene Wohl, ist dann doch, dass die eigene französische Kultur sozusagen verdrängt werde, eben durch eine hohe Zuwanderung. Und das ist tatsächlich etwas, was mir vor allem in kleineren Orten und speziell im Süden gespiegelt wurde. Das ist eine Angst, die jetzt eben nicht so stark war, zum Beispiel in der Bretagne oder im Beaujolais oder so, sondern also und eben auch die Angst um das eigene Wohl, würde ich sagen, ist auch daran so ein bisschen gekoppelt gewesen, inwieweit man Migration insgesamt ablehnt. Also es ist immer sehr, sehr interessant, dass diese beiden Themen Sicherheit und Migration so sehr miteinander gepaart werden. Also das entspricht nicht meiner eigenen Philosophie, aber in den Gesprächen, die ich geführt habe, fällt das immer wieder auf.
Und ist das parteiübergreifend? Also betrifft das sowohl Menschen, die sich eher auf der linken Seite des politischen Spektrums vielleicht verorten, als auch auf der anderen Seite?
Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Angst mehr verbreitet ist auf der rechten Seite. Aber wenn wir jetzt eben zum Beispiel über Ben sprechen, den du vorhin auch angesprochen hast, dann ist es zum Beispiel auch so, dass er als strikter Verfechter der Laïcité sagt, es kann doch nicht sein, dass wir hier in diesem Land nicht aussprechen können, dass wir ein Problem mit dem Islam haben. Das ist aber eben auch motiviert aus seiner Sicht, dass er eben als Kind auch jüdischer Einwanderer, ich paraphrasiere ihn jetzt, also das ist jetzt eben nicht meine eigene Position, sondern ich versuche ihn richtig darzustellen, er hat sozusagen das Gefühl, sein Vater kam hier mit nichts weiter an als einem Koffer, in dem seine Klamotten waren, und er hat sich nach den Regeln dieser Republik verhalten und hat eine Existenz aufgebaut, indem er die Regeln dieser Republik akzeptiert hat, verfolgt hat und Frankreich auch für immer dankbar ist, dass er sich in diesem Land verwirklichen konnte. Nun hat er eben, also Ben, das Gefühl, seit einigen Jahren mit den ganzen Anschlägen, die vor einer Dekade passiert sind, also Charlie Hebdo, Bataclan und so weiter und so fort, Nizza, Mohamed Merah in Toulouse etc., dass man sozusagen auch aus, also auch in der Schule, auch aus Angst vor muslimischer Einwanderung jetzt sozusagen zurückschreckt und Angst davor hat, die Regeln, die für ihn noch galten früher, jetzt nicht mehr durchsetzen zu wollen. In dieser Annahme sieht er sich bestätigt, wenn man zum Beispiel Umfragen bei Lehrerinnen und Lehrern durchführt. Fühlen Sie sich so, als könnten Sie das Thema Laïcité, also die strikte Trennung von Kirche und Staat, dass Sie über diese Themen frei in Ihrem Unterricht sprechen können, diese thematisieren können und debattieren können, dann sagen knapp die Hälfte der französischen Lehrerinnen und Lehrer, nein, ich zensiere mich gerade selbst, weil ich mich nicht traue, diese Themen frei und offen anzusprechen. Und das hat natürlich auch den Hintergrund mit Samuel Paty und Dominique Bernard, also den Lehrern, die vor wenigen Jahren ihr Leben aufgrund islamistischer Attentate verloren haben. Dass sozusagen so ein Gefühl bei einigen entsteht und eben nicht nur bei Rechten, sondern auch bei laizistischen Linken, dass die Regeln der Französischen Republik, auf denen sie fußt, nicht mehr für alle gelten. Und das ist gefährlich, finde ich tatsächlich.
Und wie blicken diese Gesprächspartner dann in die Zukunft? Mit welchen Perspektiven rechnen Sie in den kommenden 10, 15 Jahren? Habt ihr auch darüber gesprochen? Wie wird sich Frankreich entwickeln?
Naja, jetzt gibt es dann eben natürlich verschiedene Hypothesen sozusagen wie Zweige, die aus einem Baum sprießen und die in verschiedene Richtungen gehen könnten. Also es gab zum Beispiel den ehemaligen Zeitkorrespondenten Georg Blume, der mal ein Buch geschrieben hat, der Frankreich-Blues, und das eben bei vielen so ein Blues eingesetzt hat, dass man sozusagen das goldene Zeitalter der Französischen Republik erlebt hat und es jetzt eben nur noch bergab geht. Tatsächlich wurde ja eben auch gesagt bei Emmanuel Macrons Erfolg im Jahr 2017, dass sich sozusagen die Optimisten gegen die Pessimisten durchgesetzt hätten. Wenn ich eben mit Ben darüber jetzt explizit spreche, dann ist dann eben schon so eine große Reserviertheit und eben auch eine Angst davor, dass man sowohl nicht mehr die Ideale durchsetzt, die man als Französische Republik proklamiert, sondern eben auch die Qualität insgesamt abnimmt. Nehmen wir jetzt das Thema Schule, dass man immer nachsichtiger mit Schülerinnen und Schülern wird. Das schreibe ich ja zum Beispiel auch in meinem Buch, dass zwar die Zahl an 1,0 Abschlüssen in Frankreich seit Jahren exorbitant nach oben geht. Also Louis Le Grand, also in dieser großen École publique, da schließen 80% der Schülerinnen und Schüler mit Mention très bien, also 1,0 ab. Im ganzen Land ist das unterschiedlich, also, aber insgesamt sind es 15% Abiturienten mit Mention très bien.
Gab es früher so nicht, ne? Nee.
Während das vor 30 Jahren eben nur, also nicht einmal 1% war. Und wenn wir dann aber in die PISA-Studien zum Beispiel reinschauen, dann schlägt Frankreich noch schlechter ab als Deutschland. Das ist eben so alles, es sind sozusagen Indizien dafür, für le grand déclin, mit Frankreich geht's bergab, und le carburant, also der Sprit des Rassemblement National, der natürlich auf dieser Erzählung aufbauen kann, dass man eben so einen großen Absturz der französischen Ideale und auch des französischen Einflusses auf der Welt und der französischen Qualität insgesamt beobachten kann.
Ein ja, gewisser Seismograf oder zumindest im Ausland wird das natürlich immer sehr wahrgenommen. Erinnern wir uns an die Vorstadtunruhen, die es ja immer mal wieder in Frankreich gegeben hat. Du beschreibst diese Vorstädte mal als ja verfallen, mal auch voller Energie. Auch das findet sich ja in deinem Buch. Wie würdest du heute die französischen Vorstädte vergleichen? Also was erzählen uns die Banlieues über den Zustand der Republik heute? Es sind ja auch Milliardensummen in die Verbesserung des Lebens dort geflossen von den verschiedenen Regierungen, die immer wieder da stark investiert haben. Wie hast du die Stimmung in den Banlieues wahrgenommen bei deiner Reise?
Ja, es kommt ja eben ganz drauf an, über welche Banlieues wir sprechen. Also Banlieue ist eben, das hast du auch schon angedeutet, nicht gleich Banlieue. Seine-Saint-Denis ist das ärmste Departement in ganz Frankreich, nehmen wir eben die Überseegebiete aus. Aber in Saint-Denis gibt es zum Beispiel eben auch eine Universität und es gibt sogar Biergärten. In den vergangenen Jahren wurde eben sehr viel dort reingebuttert, allein durch die Olympischen Spiele. Aber man sieht es eben auch, dass sehr viele Pariser Familien, die einfach nicht mehr in Paris selbst leben wollen, weil es ihnen zu verstopft, zu eng ist, weil sie mehr Platz haben wollen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du mal in Paris gelebt hast, aber meistens lebt man da ja eher in so einem 13 Quadratmeter Apartment, wo gerade mal so...
Waren es noch nicht mal 13 bei mir. Es war ein Zwischengeschoss, zwischen zwei Geschossen. Ja,
genau, und so geht das eben auch vielen Parisern. Und deshalb gibt es so eine Art Boboisierung, sagt man ja eben, von Banlieues außerhalb von Paris. Natürlich gibt es eben die sehr armen Viertel, also wenn man nach Vitry zum Beispiel fährt, da gibt es eben auch einzelne Sozialwohnsiedlungen, wo man sich sagt, da möchte ich jetzt den Fuß lieber nicht reinsetzen. Aber es gibt eben auch sehr rausgeputzte Banlieues. Sehr spannend übrigens, also Banlieues sind ja nicht nur auf...
Wie frei konntest du denn da recherchieren eigentlich in der Banlieue?
Also ich bin da einfach hingefahren, habe mir das angeschaut und habe mich so mit Leuten zum Beispiel vorm Bäcker unterhalten. Es gibt eben so manche Straßen, wo dann ausschließlich schwarze Menschen draußen auf der Straße sitzen und dann zum Beispiel anbieten, dir die Haare zu schneiden oder Hähnchen teilen oder Orangen verkaufen. Also was für Menschen, die jetzt zum Beispiel wie ich in München aufgewachsen sind, schon ein neuer Anblick ist. Also aber wo ich mich eigentlich nie bedroht gefühlt habe. Ich wollte eben sagen, Banlieues, das ist ja ein Phänomen, was sich nicht nur auf Paris erstreckt, sondern wenn du nach Marseille fährst, dann ist das ja zum Beispiel auch sehr interessant, weil es eigentlich genau der Gegensatz von Paris ist. In Paris ist es ja so, dass du diesen Nukleus hast, den Stadtkern, und der ist eben eingeschlossen durch den Boulevard Périphérique. Dann werden sozusagen die ganzen Armen aus der Stadt rausgedrängt. In der Innenstadt von Paris, da gibt es kaum mehr arme Menschen, die sich diese Stadt auch nur vorstellen könnten, sich zu leisten. Während eben in Marseille wiederum die Armen im Stadtzentrum selbst leben, also direkt vor dem Vieux-Port oder in den immer noch sehr zentral gelegenen nördlichen Vierteln. Und dort ist eigentlich eher so ist, dass die Reichen sich an die Außenmauern in Anführungsstrichen der Stadt verlagern oder sogar bis nach Aix-en-Provence ziehen und dann täglich in die Stadt pendeln, um zu arbeiten. Man sollte sich, finde ich, eben auch dieses Banlieue-Phänomen nicht nur in Paris anschauen, sondern eben auch etwa in Marseille. Was sie alle gemein haben, zumindest bei den ärmeren Banlieues, ist eben der Verfall häufig von öffentlicher Infrastruktur, von Gebäuden. In Marseille ist das ein ganz großes Thema in den vergangenen Jahren gewesen, dass Gebäude eingestürzt sind, dass Fassaden bröckeln. Es gab sogar auch Todesfälle in der Rue d'Aubagne vor einigen Jahren. Ich möchte aber eben trotzdem vor allem mit diesem Buch darauf aufmerksam machen, nur weil Banlieue groß über etwas steht, heißt das nicht gleich, dass man dort seinen Fuß nicht reinsetzen kann, dass dort alles durch den Drogenkrieg sozusagen aufgesogen wird und dass es dort absolut unlebbar ist. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Banlieues. Manche sind eben sogar so gut ausgestattet, dass eben Pariser lieber dort leben wollen als in der verstopften Innenstadt.
Aber es gibt natürlich auch diese Bandenkriege und diese Drogenkriege. Also gerade wo du Marseille genannt hast, ist das ja ein wichtiger Hotspot sozusagen.
Ja, mit sehr tragischen Geschichten. Da ist es auch nicht ganz so weit hergeholt, wenn dann eben auch ein Staatsanwalt oder auch der Innen- und der Justizminister tatsächlich von einem Krieg gegen die Banden spricht, wo wirklich eben auch das Sicherheitsversprechen des Staates auf dem Spiel steht, wo man sich dann aber eben auch fragen muss, wir in Deutschland haben ja einen ganz eigenen Weg mit der Teillegalisierung eingeschlagen. Das kommt in Frankreich so nicht in Frage, bisher zumindest. In Frankreich ist dagegen eben die Antwort vor allem gerade repressiv. Und ich fürchte, dass man zwar so eine Effekthascherei im ersten Moment erreicht und dass sozusagen eine Handlungsgewalt des Staates vorgetragen wird, sie aber eben eigentlich nicht unterfüttert ist, sondern man eben weiterhin diese tragischen Geschichten aus Marseille hören wird, wenn die Antwort alleine lauten wird, wir machen noch schärfere Gesetze, wir setzen noch mehr Polizei ein, sondern man muss dann eben auch über andere Wege sprechen, wie eben diese Viertel wieder lebenswerter werden. Und das vermisse ich gerade in der französischen Politik etwas.
Wir zeichnen diese Folge ja jetzt kurz vor Ostern auf, dem wichtigsten christlichen Fest im Jahreskreis. Du hast ja auch religiöse Orte auf deiner Tour de France besucht. Was bedeutet die, reduzieren wir es jetzt mal auf die christliche Religion, was bedeutet die christliche Religion heute noch in Frankreich? Wir haben das gerade schon mal so am Rande Thema gehabt mit den katholischen Privatschulen, die offensichtlich ja noch eine große Rolle spielen. Und Frankreich historisch betrachtet natürlich als
Älteste Tochter der Kirche.
älteste Tochter der Kirche, sagt man immer genau, also katholischen, der katholischen Kirche. Welchen Platz nimmt heute die Religion noch ein?
Keinen merklichen, muss ich sagen. Also nicht, dass er mir aufgefallen wäre. Und ich mache das vielleicht eben an meiner Familiengeschichte fest, wenn ich in den Sommerferien in der Provence, in unseren kleinen beschaulichen Örtchen Ops bei meinen Großeltern gelebt habe, wo am Sonntag entweder vormittags immer der Kirchengottesdienst im Fernsehen lief oder wir sogar in die Kirche gegangen sind und das einfach einen enormen Stellenwert hatte. Und die Kirche jetzt eben in den vergangenen Jahren, und das hat eben auch seine Gründe tatsächlich im Laizismus, in einer fehlenden Kirchensteuer. Die Kirchen haben wesentlich mehr Probleme als in Deutschland, ihre Finanzen zu stemmen. Ich beobachte das schon so, dass die Kirche schon nicht früher denselben Stellenwert hatte, wie sie in Deutschland ihn hatte, aber dieser Stellenwert auch noch in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen hat. Man hört das, dass eben in Kirchen wie jetzt meiner in Ops, dass da schon Priester aus Senegal sozusagen verpflichtet werden müssen, damit überhaupt noch welche gefunden werden. Und auch im öffentlichen Leben, würde ich eben sagen, hat diese Bedeutung abgenommen. Das sieht man zum Beispiel auch, ich habe jetzt leider den Namen des Soziologen vergessen, der das über die Bretagne gesagt hat, den erwähne ich auch im Buch. Jedenfalls, der sagt, dass sozusagen die Gründe, warum auch der Rassemblement National in den vergangenen Jahrzehnten sich immer mehr in der Bretagne etwa etablieren konnte, ist, dass sozusagen die Kirchen früher so eine Art gesellschaftliches Lagerfeuer waren und dadurch, dass diese immer weiter an Bedeutung abnehmen, so eine Sollbruchstelle entstanden ist und an diese Stelle eigentlich noch gar nichts Richtiges getreten ist, dass das also eine Lücke jetzt eigentlich darstellt. Jérôme Fourquet, der ja einer der bekanntesten Sozialwissenschaftler in Frankreich ist, eben ein Beschäftigter des IFOP-Instituts, der sagt, dass eben sozusagen während früher die Kirche in der Ortsmitte einen Ort in Frankreich strukturiert hat, ist nun an deren Stelle getreten, die großen Hypermarchés de Consommation, also die Super U und Intermarché und so weiter, diese großen Handelsketten, die jetzt eben meistens am Ortseingang stehen und wo eigentlich noch der einzige Ort ist, wo sich die verschiedenen Milieus begegnen.
Und dann beschreibst du ja auch noch einen anderen Punkt in deinem Buch, im Grunde genommen auch schon einen verstörenden Punkt. Du berichtest aus von deiner Etappe nach Lourdes, einen der heiligsten Orte in Frankreich. Dort gab es die Marienerscheinungen. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie ein großer religiöser Freizeitpark.
Absolut. Ja, war auch an dem Tag eine etwas besondere Situation, weil so eine internationale Militär- und Gendarmen-Wallfahrt in diesen Ort stattgefunden hat. Also das war dann natürlich im ersten Moment so ein krasses Mismatch für mich, weil ich mir eben dachte, ich fahre jetzt an so einen Ort, der eben bekannt dafür ist, dass er für Besinnlichkeit steht, für christlichen Glauben. Und das Erste, was mir dann eigentlich passiert ist, dass ich mich erinnert fühlte an das Münchner Oktoberfest, als ich dort aufgeschlagen bin, weil ich mir dachte, warum treten da jetzt eben so krasse Bässe aus den Jukeboxes? Oder ich fühlte mich eigentlich so in meine Zeit der 20er zurückversetzt. Dann war das eben, wie du eben gesagt hast, so eine Art Freizeitparkgefühl. Also gar nicht, es kam eigentlich nie so der Moment auf, dass ich mir dachte, das ist jetzt etwas Besinnliches, wo es eben darum geht, dass Menschen entweder verzweifelt sind oder eben die Nähe zu Gott suchen und spüren wollten, sondern dass es eigentlich mehr darum ging, dass vor dieser gigantischen Kulisse dann Fotos geschossen werden, dann gab es Heilwasser in kleinen Fiolen für 2 Euro und es lag auch immer so ein süßlicher Duft in der Luft, weil dort eben gebrannte Mandeln verkauft wurden und es auch eben diese typischen Lichter gab von den Souvenirläden, die dann in Pink und Neonfarben erschienen sind. Also all das fand ich interessant als Berichterstatter, aber irgendwie, wie du es vorhin auch angemoderiert hast, so ein bisschen verstörend.
Das ist ja nun ein Ort der Vergangenheit, wenn man so will, Lourdes. Welcher Ort symbolisiert denn auf deiner Reise die Zukunft Frankreichs? Gibt es da einen Ort, wo du sagen kannst, ja, da habe ich das Frankreich erlebt, was uns vielleicht in 10, 15, 20 Jahren mal prägen wird?
Also vielleicht noch am ehesten würde ich sagen Toulouse.
Also Airbus in dem Fall.
Weil man dort eben auch schon sehen konnte, man ist dann ja in Okzitanien relativ weit im Süden. Man sah dort eben auch, dass der Anteil von Menschen mit maghrebinischer Einwanderungsgeschichte, würde ich jetzt mal sagen, etwas höher lag. Man sah dann aber eben auch, wie so eine Stadt, wenn sie von einem Unternehmen allein sehr stark inspiriert wird und sogar mitgebaut wird, Airbus in diesem Fall, genau, welche Formen das annehmen kann und dass Frankreich auch Organisationen kann. Aber ich würde eben auch sagen, dass in Toulouse ja zum Beispiel auch dieses Thema Landwirtschaft für mich eine Rolle gespielt hat, weil von dort aus gingen ja etwa die Proteste der Landwirte los vor über einem Jahr. Da habe ich eben auch Jérôme Bail getroffen. Das ist derjenige, der diese Unruhen, nenne ich sie mal, inszeniert hat vor anderthalb Jahren. Da prallten sozusagen ganz viele Dinge aufeinander. Dass zum Beispiel der Fußball in Toulouse eine kleinere Rolle spielt als das Rugby-Spielen. Toulouse eben auch so als eher meridionaler Süden, und also dass man dort auf Menschen trifft, die Dinge auch so beim Namen nennen. Da hatte ich mich, glaube ich, noch am ehesten sozusagen in einem Frankreich gefühlt, wo es einen Aufbruch in irgendeine Richtung geben könnte. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ist es natürlich schwierig, jetzt zum Beispiel Paris zu vergleichen mit Mississippi, einem kleinen Ort in der Bretagne, oder das Frankreich der Zukunft, das wird ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ich kann mir zum Beispiel eben nicht vorstellen, dass das Thema Zuwanderung in kleineren Orten im Beaujolais oder in der Bretagne oder im Baskenland eine große Rolle spielen wird, auch nicht in 10, 15 Jahren, sondern dass das eben ein Thema sein wird, das weiterhin vor allem die südlichen Städte und Paris beschäftigen wird. Allein deshalb würde ich sagen, von der Seite aus wird das Frankreich verschiedene Formen annehmen, aber Paris wird, denke ich, weiterhin sozusagen der Magnet in Frankreich sein, der alles an sich ziehen wird, wo die meisten Firmeneröffnungen weiterhin stattfinden werden, wo es die größte technische, digitale Innovation geben wird in den kommenden Jahren. Es gibt sozusagen einige Fixpunkte in diesem französischen System, an denen sich auch nicht rütteln lassen wird.
Folge 79 von Frankophil mit dem Journalisten und Buchautor Jean-Marie Magro. Seine Frankreich-Tour Ratatouille ist am vergangenen Donnerstag bei DTV erschienen und kostet 15 Euro. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.